Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Interview.
Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Tim Gruno. Er ist der Co-Founder von Archlet, ein Unternehmen aus Zürich, das sich auf eine Einkaufssoftware spezialisiert hat. Und wir haben natürlich über das ganze Thema Procurement, also Einkaufsprozesse gesprochen. Wir haben über das Thema Sales im B2B-Bereich gesprochen und wir haben natürlich vor allem über die Finanzierungsrunde gesprochen. Dort sind gerade 10 Millionen Dollar investiert worden. Im Lead war HV Capital und ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Wir gehen auch sofort rein. Nur noch ganz kurz der Hinweis auf die nächste Folge nachher. Wenn euch interessieren sollte, wie man ein Startup mit seinem Wettbewerber fusioniert, dann solltet ihr nachher reinhören, denn genau darum geht es nachher. Koyo und Smarp fusionieren und das sind zwei Anbieter, die im Employee Communications Bereich tätig sind oder vielleicht sagen wir auf Deutsch einfach Mitarbeiterkommunikationsplattformen und dort eine Engagement-Lösung aufbauen, die dann hinterher auch weltweit ausgerollt werden soll. Und die beiden sind ungefähr auf Augenhöhe fusioniert. Wie das Ganze funktioniert hat, wie es dazu kam, was so vielleicht die Fallstricke sind, worauf man achten muss und auch wie der ganze Markt aufgestellt ist. Vor allem auch, worauf man achten sollte, wenn man mit seinen Mitarbeitern kommuniziert. Nicht nur im Zuge einer Fusion, sondern auch, wie man ansonsten kommuniziert. Das dann alles nachher um 16 Uhr im Gespräch mit Marc Muschelknautz, dem CMO von Koyo. Jetzt genug der Vorrede, wir gehen rein ins Gespräch mit Tim Gruno. Vorher nur noch mal ganz kurz, wie immer, die Verbraucherhinweise.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von
Hive, dein Partner für D2C-E-Commerce-Logistik. Die Single-Source-Lösung nimmt dir alle Sorgen ums Fulfillment, schenkt 100% Peace of Mind und bis zu 30% Cost-Cut. In der Hive-App siehst du Inventar und Bestellungen, kannst Retouren sowie Bundles verwalten und bekommst historische Daten sowie Prognosen für zukünftige Inventarbestände. Hive hat noch mehr Features, wie zum Beispiel die Multi-Shop-Lösung, Adressvalidierung oder die Customer-App. Das und mehr findest du auf Hives Website unter hive.app. Übrigens, Hive nimmt das gesamte Q4 über Restockings an und unterstützt dich beim Inventarumzug. Besuche hive.app und hole dir ein unverbindliches Preisangebot.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast
Tim Gruno, Co-Founder von Archlet.
Super, ja, ich freue mich, Tim Gruno ist hier, Co-Founder von Archlet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hallo Tim.
Hi Jan, ja, das passt perfekt.
Super, cool. Du, ich habe mit dem Olaf Jacobi neulich über euch schon gesprochen. Das haben wir so ein bisschen analysiert, was ihr da gemacht habt. Ihr habt ja gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen über 10 Millionen Dollar. Und vielleicht fangen wir mal damit an. Es geht bei euch um Einkaufsprozesse, Procurement Tech. Und da war unsere These so, der Gewinn eines Unternehmens, eines größeren Unternehmens wird im Einkauf gemacht. Ist das noch so?
Das ist so, ja. Also ganz grundsätzlich sind diese Einkaufsprozesse einfach heute noch sehr schlecht digitalisiert. Und ich glaube, Firmen ist das auch bewusst geworden, sind sich das auch bewusst geworden in den letzten Jahren. Und deshalb ist jetzt hier auch plötzlich der Fokus auf wirklich Digitalisierung im Einkauf, um da eben noch mehr Einsparungen und deshalb auch noch mehr Gewinn zu erzielen.
Ja, genau. Und wie ist denn die Lösung, die ihr da jetzt anbietet? Weil wir haben so ein bisschen gerätselt, was quasi so die Zielsetzung hinterher ist. Also wahrscheinlich geht es darum, das zu koordinieren und wahrscheinlich hinterher auch irgendwie anhand von Präferenzen ein gutes Matching zu erstellen, nehme ich mal an, ne? Weil ja jedes Unternehmen ist ja irgendwie auch anders. Oder geht es tatsächlich einfach nur um den besten Preis?
Nee, genau. Also es geht ganz grundsätzlich, haben wir eine Lösung entwickelt, die es eben Unternehmen ermöglicht, ihren Einkaufsprozess zu optimieren, um diesen transparenter zu gestalten und eben auch um bestmögliche Entscheidungen im Einkauf zu treffen. Und nicht nur basierend auf Preis. In der Vergangenheit, in den letzten Jahren, haben Firmen auch immer mehr den Fokus auf weitere Parameter gelegt, oder? Und um eines rauszupicken, einen weiteren Parameter, eben zum Beispiel die Nachhaltigkeit, oder die immer relevanter wird und die eben auch durch unsere Lösung nun mit in die Entscheidungsfindung einfließen kann. Und also was wir anbieten, ist ein SaaS-Tool, also ein Software-as-a-Service-Tool, ein Workflow-Tool, das es eben den Einkäufern ermöglicht, die heute sehr Excel- und E-Mail-getriebene Arbeit wirklich in ein zentrales System zu bringen, in eine Plattform, wo sie die Ausschreibung starten können, wo sie dann eben diese Angebote von den Lieferanten einsammeln, die sie dann in die Plattform mit einspeisen, aber wo sie eben dann auch mit den Lieferanten möglichst datenbasiert verhandeln können, nicht nur basierend auf Preis, sondern eben auch auf diesen weiteren Parametern. Und das ist etwas, was wo in der Vergangenheit oft noch das Bauchgefühl mitgewirkt hat bei Einkäufen, und das versuchen wir jetzt zu ändern, um das zu standardisieren.
Genau. Ja, finde ich, klingt total plausibel, aber jetzt würde ich trotzdem nochmal an dem Beispiel Nachhaltigkeit, das du gerade angesprochen hast, nochmal verstehen, wie tief geht ihr da jetzt rein? Weil also ich kann mir ja vorstellen, es gibt viele Unternehmen, die behaupten von sich, sie sind nachhaltig aufgestellt, und wenn man dann genauer mal hinter die Kulissen guckt, ist das vielleicht dann doch nicht so. Und welche Rolle spielt ihr dann? Seid ihr schon derjenige, der das prüft, oder stellt ihr eigentlich nur auf bestimmten Parametern einen Kontakt her und dann muss diese, ich weiß nicht, Analyse dann trotzdem bei dem Unternehmen, das quasi einen Auftrag vergeben möchte, bleiben?
Ja, gute Frage. Also ganz grundsätzlich haben wir Datenpartner, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir eben zum Beispiel wir arbeiten zum Beispiel mit EcoVadis. EcoVadis ist einer der größten Anbieter für Nachhaltigkeitsscores von Lieferanten. Und diese sind dann zum Beispiel von 0 bis 100 haben die einen Score. Da kann man auch sagen, wo man den Wert drauf legt. Und wir binden eben diese Parameter mit ein, damit Einkäufer das in ihrer Einkaufsentscheidung mit berücksichtigen können, oder? Und dann kannst du zum Beispiel ein Szenario bei uns erstellen und sagen, ich möchte jetzt schauen, was wäre, wenn ich nachhaltiger einkaufen würde, eben basierend auf diesen Scores. Und wir bieten da eigentlich die Lösung, um das Ganze in dem Sinne sichtbar zu machen. Aber du hast schon recht, also viele Firmen sagen, sie arbeiten sehr nachhaltig. Ich glaube, was im Moment oft passiert, ist, dass Firmen wirklich einmal im Jahr vielleicht ein Nachhaltigkeitsassessment machen mit ihren Lieferanten. Wir wollen da wirklich einen nächsten Schritt gehen, um eigentlich das in jede Einkaufsentscheidung einfließen zu lassen.
Ja, aber das heißt, ich höre raus, es geht bei euch eher um Datenpartnerschaften. Ihr erhebt die Daten nicht selbst oder primär nicht selbst, ja?
Nee, wir sind kein Datenerheber in dem Sinne, genau. Also wir sind wirklich, wir bieten eigentlich die Lösung, die diese verschiedenen Daten zusammenbringt, oder? Weil oft haben die Firmen gewisse Parameter, seien das Lieferkettenrisikoparameter oder eben Nachhaltigkeitsparameter und nutzen diese aber noch zu wenig. Und bei uns geht es dann wirklich darum, in diesem Ausschreibungsprozess die mit einzubinden und dem Einkäufer das besser zu visualisieren und zu zeigen, was da noch möglich wäre.
Das heißt, ihr geht auch nicht ins Risiko oder ihr lauft nicht Gefahr, dass hinterher euch eine falsche Empfehlung, zum Beispiel jetzt einmal ein Unternehmen, was sich als Nachhaltigkeitssieger vielleicht sogar präsentiert, und der aber dann eigentlich vielleicht trotzdem irgendwelche, ich weiß nicht, Farbreste oder sowas ins Meer kippt, dass so ein Unternehmen dann gewählt wird und hinterher quasi darunter können ja Marken leiden auch, ne? Sowas kann euch nicht auf die Füße fallen bei einer falschen Entscheidung.
Grundsätzlich nein. Also eben, wir arbeiten da mit Partnern, aber ja, eben alles Risiko kann man nie ausschließen und das ist dann auch mit diesen Partnern wohl so ausgemacht.
Ja, und trotzdem, ich finde die Position, an der ihr seid, total spannend, weil ich glaube, wir leben ja in einer Zeit, wo sich sehr viele Konsumenten eigentlich Transparenz über die Lieferketten eigentlich wünschen würden, ne? Also, dass man eigentlich genauer weiß, ich weiß nicht, ich hatte jetzt gerade hier The New Company im Podcast, also ein Schokoriegelhersteller, die sehr, sehr viel Wert auf bestimmte Parameter, zum Beispiel, ich sag mal, Vermeidung von Kinderarbeit war ein Thema. Und ich glaube, fast jeder Konsument, der sich das leisten kann, also es mag immer Ausnahmen geben, aber fast jeder, der sich das leisten kann, wenn du ihn fragen würdest, sag mal, würdest du vielleicht 5 oder 10 Cent mehr zahlen pro, ich weiß nicht, Kilogramm Kaffee, um Kinderarbeit zu vermeiden, würde wahrscheinlich jeder unterschreiben. Aber wie kriegt man sowas hin dann, also im Einkauf?
Ja, nee, definitiv. Also ich glaube eben, wie du sagst, der Druck ist groß im Einkauf, da mehr Transparenz reinzubringen. Grundsätzlich wurde im Einkauf wirklich der Zahlungsprozess optimiert. Und jetzt geht es ins Sourcing. Und indem man halt eben weg von den ganzen Excel und E-Mails kommt und das Ganze zentralisieren kann, kann man da auch firmenintern und firmenübergreifend wirklich Transparenz schaffen. Und eben auch zentral sicherstellen, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, eben auch mit der Strategie der Firma und eben den gewissen, ich sage jetzt mal, dass das auch compliance-friendly in dem Sinne von sich geht und vonstatten geht. Ja. Genau.
Der Olaf Jacobi und ich, wir waren uns irgendwie beide einig, dass das wahrscheinlich trotzdem ein, also aus eurer Sicht jetzt ein kompliziertes Thema oder zumindest ein sehr langwieriges Thema ist, das zu verkaufen, weil einfach diese Sales Cycles wahrscheinlich, also ne, die sind langwierig, viele Gespräche, weil es geht auch um große Tickets, man möchte da wahrscheinlich tief rein. Du hast gesagt, ihr habt eine Software as a Service Lösung, das heißt, die muss dann irgendwie integriert und auch gelernt werden und so weiter. Was sind denn hinterher so eure Bottlenecks gerade? Ist das hinterher Vertrieb?
Nee, also ja klar, also ich meine, am Ende des Tages sind wir in dem B2B Software Space oder in dem B2B Enterprise Sales Cycle. Das geht dann halt manchmal ein bisschen länger. Ich glaube, wir haben es geht ein paar Monate, bis man da drin ist. Dafür bleibt man dann hinten raus natürlich auch noch länger drin, oder? Mhm. Ich glaube, da kommen wir jetzt aber mit unserem Thema wirklich an den Punkt, wo viele Firmen den Zahlungsteil wirklich digitalisiert haben und jetzt in die Richtung Sourcing gehen und diesen Ausschreibungsprozess digitalisieren wollen. Also ich glaube, da arbeiten wir auch stetig daran, diesen Sales-Zyklus zu optimieren, schneller, früher Relevanz zu zeigen, das Produkt früher einzubringen und das zu verschnellen. Aber ja, ich denke also schon, dass halt einerseits das, andererseits haben wir jetzt auch eine zusätzliche Finanzierungsrunde aufgenommen, um eben schneller auch mit der Produktentwicklung voranzukommen. Wir wissen mittlerweile relativ gut, wo wir hinwollen mit dem Produkt und mit der Firma, was vor 18 Monaten noch nicht so war. Und da sind wir jetzt auf gutem Track und da brauchen wir natürlich jetzt auch zusätzliche Geschwindigkeit auf der Produktentwicklungsseite. Genau.
Und eure Kunden, Zielgruppen, mit denen ihr es gerade zu tun habt, das sind wahrscheinlich Unternehmen, die primär im Fertigungsbereich unterwegs sind, oder kann man einfach sagen, es ist pauschal, jedes größere Unternehmen hat sowieso eine Einkaufsabteilung und ab einer gewissen Größe könnte jeder eurer Kunde werden?
Ja, könnte man pauschal wahrscheinlich fast so sagen. Wir legen den Fokus auf produzierende Unternehmen, also in der Consumer Goods Industrie, also vor allem auch sehr viele Food and Beverage Companies, die für uns sehr spannend sind, weil die halt eben viel ausschreiben, weil da oft Verpackungen, Rohmaterialien ausgeschrieben werden. Und deshalb ist da auch oft die Relevanz die größte. Und die gehen wir dann auch an. Ich glaube auch, was oft hilft jetzt im Sales-Prozess bei uns ist, sind Firmen, die ein Procurement Excellence Center haben, oder? Also die haben jetzt oft, viele Firmen sind sich jetzt im Bereich der Digitalisierung oder währenddem sie Supply Chains und die Softwarelandschaft intern digitalisieren, haben die ein Excellence Center, wo die sind eigentlich nur zuständig dafür, Tools in die Firma zu bringen, oder die Prozesse effizienter gestalten. Und also so aufgeklärte Firmen sind da für uns schon Firmen, die unser Haupttarget sind.
Und sag mal, verändern sich denn auch so die Anforderungen der Unternehmen im Umgang mit eurer Software? Weil ich frage deswegen, wir haben mehrfach eben schon über das Thema Sourcing gesprochen, aber wir haben gesprochen über Preis und Nachhaltigkeit zum Beispiel als Parameter. Jetzt kommt ja plötzlich was ganz Neues dazu, nämlich Knappheit. Also wir haben ja jetzt plötzlich, Chipkrise oder man sieht es in ganz vielen anderen. Mir hat gerade ein Bekannter erzählt, dass er durch IKEA gelaufen ist und irgendwie die Hälfte der Produkte nicht verfügbar war. Und das ist ja wahrscheinlich immer das Ergebnis. Also man sieht dann ja nur das Ergebnis eines Lieferkettenproblems an irgendeiner Stelle. Gibt es dann bei euch so eine Art Alert-Button, wo jetzt Kunden ganz hektisch draufklicken und sagen, wo kriege ich jetzt die Schrauben, die ich eigentlich brauche, her?
Also das Thema ist super spannend, weil was wir nicht machen im Moment ist, wir suchen keine und wir bieten den Einkäufern keine neuen Lieferanten an, oder das ist nicht etwas, was bei uns im Produkt ist. Wir sind wirklich das Workflow-Tool für die Ausschreibungen. Ah, ja. Was wir aber eben machen, ist, wir ermöglichen Einkäufern diese Kapazitäten, die oft durch Lieferanten gegeben sind, eben zu optimieren und zu berücksichtigen bei der Analyse, oder? Und ich glaube, viele Lieferanten bieten ja im Moment gerade extrem einfach auch Kapazitätslimits an. Und dann geht es natürlich darum, herauszufinden, mit welchen Lieferanten kaufe ich jetzt welche Produkte ein, damit ich da auch die bestmögliche Option basierend auf all meinen Parametern finde. Und da unterstützen wir die Firmen vor allem dann sehr stark. Und das ist etwas, was in den letzten 12 Monaten natürlich auch durch die ganze Situation mit den globalen Supply Chains eigentlich auch immer noch ein größerer Painpoint geworden ist.
Hm. Heißt aber auch, dass zum Beispiel das Thema Lieferzeiten in eurem Tool keine Rolle spielt. Das ist eine Sache, die passiert dann einfach zwischen dem Auftraggeber und Auftragnehmer.
Nee, das kann ebenfalls berücksichtigt werden. Also wir bieten wirklich dem Nutzer an, diese verschiedenen Parameter zu berücksichtigen. Und die kann man recht modular dann auch in die Optimierung mit berücksichtigen. Also je nachdem, ob man Lieferzeiten hat oder auch Zahlungskonditionen, oder was natürlich auch einen Impact hat auf eine Entscheidung, kann man diese bei uns mit berücksichtigen, um dann eben die bestmögliche Entscheidung und eine transparente, kollaborative Entscheidung zu treffen.
Ah ja. Und sag mal, wie viele ähnliche Unternehmen wie euch gibt es? Also der Olaf Jacobi hatte, glaube ich, Kelfer aus Irland mal jetzt genannt als Beispiel. Aber also er hat gleichzeitig auch gesagt, es gibt noch keine sogenannten Kingmaker-Investments. Also es gab jetzt noch keine riesengroßen Runden. Ist das ein Markt, der gerade neu entsteht? Also seid ihr da einer von wenigen oder gibt es auch schon, weiß nicht, marktdominierende Player?
Ich glaube, etwas bei diesem Space ist also für uns extrem spannend. Und zwar, es gibt, also grundsätzlich eine Ausschreibungssoftware ist in dem Sinne nichts Neues, oder? Also ich glaube, die ganz großen Suite-Providers im Bereich Procurement-Software, die haben oft eine sehr simple Lösung für Ausschreibung. Was wir jetzt machen, ist, wir machen das Ganze einfach viel benutzerfreundlicher und noch datengetriebener und unterstützen den Einkäufer da wirklich bei diesem bei dem Entscheidungsfindungsprozess, bei der Verhandlung, was zuvor noch niemand in dem Stil gemacht hat, und rollen das Feld da von ein bisschen einer anderen Seite auf. Grundsätzlich gibt es sehr große Lösungen, die aber alle sehr so ein bisschen verstaubt sind und wo man extrem viel noch holen kann, indem man einfach eine benutzerfreundliche Lösung hat, die eben noch relevanter ist für noch mehr Firmen, vor allem auch, wenn es dann darum geht, auf kleinere Firmen zu gehen und nicht nur auf sehr große Enterprise-Firmen. Gibt noch sehr viel zu holen in dem Space und noch nicht so viele Firmen, die da eben den Durchbruch geschafft haben.
Cool. Du, dann sag nochmal einen letzten Satz vielleicht nochmal. Ihr kommt ja, wenn ich es richtig gesehen habe, von der ETH Zürich, ne?
Genau, wir haben eigentlich einen technischen Hintergrund.
Ja, genau, da wollte ich dich mal fragen, vielleicht kannst du nochmal für die Hörerinnen und Hörer, weil die ETH, die taucht hier immer wieder auf und ist so ein bisschen wie die, weiß nicht, WHU hier, ne? Aber natürlich, oder vielleicht eher wahrscheinlich vergleichbar mit Aachen. Kannst du vielleicht nochmal kurz so das Klima dort beschreiben? Also wie kommt es dazu, dass da so viele Startups entstehen?
Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich, also es ist eigentlich weniger wie die WHU, das ist bei uns eher so, das Pendant dazu ist eher die HSG, also die Universität St. Gallen. Wir sind da, ja, es ist mehr mit Aachen zu vergleichen oder auch mit München, mit der TU München.
Ja, genau.
Es ist wirklich eine technische Universität. Wir haben aber zum Beispiel, wir waren auch, also meine zwei Mitgründer, Lukas, Jakob und ich, wir waren Teil der ETH Juniors. Das ist so eine studentische Unternehmensberatung, wo sehr viele Startups aus den vergangenen Jahren auch daraus raus entstanden sind. Also zum Beispiel Get Your Guide oder Beekeeper, die auch zum Beispiel aus den ETH Juniors rauskommen. Grundsätzlich wird da immer mehr getan, auch im Schweizer Ökosystem, um Startups zu fördern, früher Kapital zu geben. Und ich glaube, du hast ja die Tage auch mit Frontify und Lockerty gesprochen, was natürlich schön ist zu hören, dass die Schweiz da wirklich jetzt aufs internationale Radar kommt und da immer mehr Startups aus Zürich kommen, vor allem auch aus der ETH.
Super. Du, Tim, dann also schöne Story, finde ich. Toll, was ihr da aufbaut. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Nee, ich glaube nicht. Und sonst weiß ich ja, wo ich dich finde.
Cool. Ja, genau so machen wir das, ja. Oder auch, wenn es Updates gibt bei euch, wenn ihr die nächsten Meilensteine erreicht habt, sag gerne Bescheid, ja?
Machen wir. Vielen Dank, Jan.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war Tim Gruno, der Co-Founder von Archlet. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, empfehlt uns gerne weiter. Teilt diesen Beitrag oder auch andere Formate, die euch gefallen haben, andere Folgen auf LinkedIn, Instagram oder dem sozialen Netzwerk eurer Wahl. Damit helft ihr uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Und das Beste wäre natürlich, wenn ihr diesen Podcast auf Apple Podcast bewertet. Einfach kurz dort vorbeischauen, dauert nicht mal eine Minute und hilft uns am allermeisten, dem Apple-Algorithmus zu sagen, was wir hier für eine tolle Arbeit leisten. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Aber ihr wisst ja, wir geben uns sehr, sehr viel Mühe, hier immer die wichtigsten Gäste vor Mikrofon zu versammeln. Von daher vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Dann, wie gesagt, um 16 Uhr mit Marc Muschelknautz, dem CMO von Koyo. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und ja, alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Hive, dein E-Commerce-Logistikpartner für frustfreie Operations. Die All-in-One-Lösung mit eigenem Warehouse und Inhouse-Entwicklersoftware bietet dir besten Service. Ein Anbieterwechsel in Q4 ist zwar nicht optimal, aber eine unzuverlässige Fulfillment-Lösung ist es noch weniger. Besuche jetzt hive.app, um Kontakt aufzunehmen oder hol dir dein unverbindliches Preisangebot.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.